Von dem Schlagwort Personal Branding hast du bestimmt schon mal gehört. Ich spreche darüber heute mit Bianca Jankowska. Sie ist Autorin, ihr Buch ist gerade vor ein paar Tagen erschienen, wenn du das jetzt hörst, ist als Dozentin für neue Medien tätig und bezeichnet sich selber als Critical Influencer. Sie setzt Branding mittlerweile sehr strategisch auf ihrem Account ein und hat sich da viele Gedanken zugemacht. Und wir sprechen in dieser und der dazugehörigen zweiten Folge über Branding bzw. Social Media Branding allgemein, wie das funktioniert, wie sie für sich eine Strategie entwickelt hat. Und im zweiten Teil sprechen wir speziell über das Branding von Jenna Kutcher. Das ist eine amerikanische Podcasterin und Businessfrau, von der sich Bianca einiges abgeguckt hat, aber auch einige Sachen nicht so gut findet. Mehr dazu dann im zweiten Teil. Hol nicht, mach doch. Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo Bianca, es freut mich sehr, dich im Podcast zu haben, denn ich verfolge ja auch schon länger oder seit 2-3 Jahren, was du so im Internet machst und jetzt hat es endlich geklappt.
So lange schon, da bin ich ja fast eingeschüchtert.
Ja, als Groschenphilosophin und ja. Als ich den Blog entdeckt habe, hattest du als Tagline schreibt ins Internet, seit es Beep World gibt oder so.
Richtig? Ja, lustig.
Und ich habe das gelesen und dachte so, das ist so eine geile Tagline und die trifft auch einfach auf mich zu. Scheiße, dass die schon sich ausgedacht hat. Wenn ich irgendwann auf die Idee gekommen wäre, dann kann ich sie ja jetzt nicht mehr verwenden, weil jetzt gibt's das ja schon. Ja,
jetzt ist sie auch schon lang wieder weg. Du könntest sie also dir gerade unter den Nagel reißen. Ich habe sie noch nicht copyright-mäßig irgendwie schützen lassen.
Ja, aber jetzt habe ich ihr öffentlich zugegeben, dass ich sie dann von dir geklaut hätte. Das geht ja jetzt auch nicht mehr.
Ich gebe sie dir einfach hiermit weiter, falls du sie benutzen möchtest. Ich dachte dann halt eben, das versteht keiner, außer so Nerds wie wir.
Ja, aber genau die Nerds, guck mal, das passt ja auch mega gut zu unserem Thema heute. Die Nerds fühlen sich dann ja natürlich mega angesprochen und haben dann gleich ne, dieses Identifikationspotenzial da entdeckt.
Voll, und was machen dann, glaubst du, die anderen 95%? Oder ich glaube, wir müssten hier so eine Umfrage machen, wie viele von euch kennen Beep World. Das müssen wir dann beide in den Stories posten.
Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das machen wir. Und dann können wir das auswerten.
Magst du erklären, was Beep World ist?
Oh Gott,
das klingt voll porn-like.
Übel, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Ja, das Beep World war, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, könnte man auch mal recherchieren, so eine Seite, wo man sich quasi kostenlos so eine Website machen konnte, die dann natürlich auch keine eigene Domain hatte, sondern irgendwie 12345.beepworld.de/dein-username oder sowas. Und die konnte man sich dann so ein bisschen, also man muss dafür nicht programmieren können, sondern ich glaube, man konnte es so ein bisschen so mit Klicken selber zusammenstellen und irgendwelche Texte draufpacken und so, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Und eine Freundin von mir, die war noch einen Tacken nerdiger als ich, plus die hatte das Glück, dass ihre Eltern beide Jobs hatten, wo sie den ganzen Tag unterwegs waren. Das heißt, die war sehr viel nachmittags alleine zu Hause und hatte sehr viel Zeit, um im Internet merkwürdige Seiten zu entdecken. Die hatte dann da eine Beep World Website und das fand ich so cool, da habe ich mir auch eine gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da drauf geschrieben habe, wahrscheinlich nur irgendein Schwachsinn. Und wahrscheinlich kannte die auch niemand. Und das ist wahrscheinlich mittlerweile gut so.
Was war denn Beep World Nickname?
Boah, ich habe keine Ahnung mehr.
Meiner war BB300. Ich weiß das sogar noch. Und ich hatte eine voll niedrige Beep World Zahl. Und ich war urstolz drauf. So was, weißt du, es gab ja diese Seiten so beepworld.de/members21 oder so.
Krass.
Dann der Username. Und ich habe dort ASCII-Bilder gesammelt. Und those. Kopierte Fotos von Puppen. Was zur Hölle?
Puppen. Ja. Also Creepy-Puppen?
Nein, die haben wirklich Dolls geheißen. Okay. Und da gab es so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das waren so gezeichnete Puppen, ganz süß. Und die hatten dann halt verschiedene Glitzer-Varianten und Outfits. Und man hat dann das Internet halt abgesucht nach diesen Dolls und die dann kopiert.
Und meinst du die so GIF-mäßig animiert waren und dann so ganz schrecklichen Glitzereffekt hatten?
Ja, die genau, die habe ich gesammelt.
Und ich habe sowas selber erstellt. Ha. aber nicht mit so Dingern. Aber ich habe dann irgendwann so ein. So, ich hatte ich hatte so ein Bildbearbeitungsprogramm. Das war ganz schrecklich und ganz hässlich und hat gar nicht so gut funktioniert. Irgendwas mit Photoscape oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Und damit habe ich dann irgendwann so ein Tutorial gefunden, wie man selber diesen GIF-Glitzer-Effekt macht. Und dann habe ich selber sowas gemacht mit von Google geklauten Bildern.
Schau, und jetzt sind wir beide auf Instagram und machen so Social-Media-Kurse. Glaubst du, wir hätten einfach programmieren lernen sollen? Ich glaube manchmal nämlich, das wäre die gescheitere Variante gewesen.
Ich sag das immer. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich Mathe könnte, dann hätte ich BWL studiert und dann wäre was Vernünftiges aus mir geworden. Und seit ein paar Jahren bin ich umgeswitcht und sage, wenn ich Mathe könnte, dann hätte ich Informatik studiert und dann wäre jetzt aus mir was Vernünftiges geworden.
Ich bereue es auch irgendwie ziemlich, dass ich mich in dieses Programmieren, was ich damals so, weißt du, rudimentär angefangen habe, als 14-Jährige oder so. Oder
so 13-Jährige. Hat ML selber beigebracht.
Ja, und so. Ich kann so ein bisschen CSS und ich glaube, und weil ich dann auch meine Homepage bei GeoCities hatte und ich hatte auch eine eigene Homepage schon mit 13, also wirklich so, wo man selber via FTP-Programm immer so die Seiten aktualisiert hat.
Aber, das weiß ich noch. Ich habe mir mal eine gemacht, die war rosa und hat eigentlich überhaupt nicht zu mir gepasst, weil ich eigentlich nicht so ein rosa Mädchen war, aber irgendwie fand ich es da geil, so eine rosa selbstprogrammierte Website zu haben. Und dann hatte ich so einen HTML-Befehl gefunden, womit man so einen Banner durchlaufen lassen konnte, weißt du? Und fand es mega geil.
Ja, woran man sich so erfreut hat. Ich finde auch, das hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Homepage-Bauen, einfach für nichts und wieder nichts. Das hatte so überhaupt keinen, wie sagt man heute so schön, Mehrwert. Es war einfach
ich wusste,
nur,
dass das Wort kommt.
Es war einfach nur da. Und das war wirklich noch ein Hobby. Und wenn meine Eltern sich genauer angeschaut hätten, was ich da mache, hätten sie das vielleicht auch fördern können. Okay, Mama, so hoffentlich hörst du das. Es wäre nämlich echt, dann würde ich jetzt auch richtig viel Geld verdienen und nicht so Autorinnen Kleinstbeträge einsammeln müssen jedes Monat.
Ich glaube, wenn meine Eltern gewusst hätten, was ich da genau mache, hätten sie mir das Internet erst recht abgedreht, dass ich da irgendwelche Sachen ins Internet schreibe und irgendwelche fremden Leute das theoretisch sehen können.
Es war schon ein bisschen gruselig. Wir waren schon sehr jung damals.
Ja, schon. Aber Sachen ins Internet schreiben ist ja nach wie vor aktuell und jetzt findet es niemand mehr creepy. Stichwort immerhin. Social Media. Super Überleitung. Denn wir wollen ja heute über Social Media sprechen, beziehungsweise genauer gesagt Social Media Branding und unser aller Lieblings-Social-Media-Kanal Instagram, nicht wahr?
Instagram hat da nicht jeder so ein gespaltenes Verhältnis dazu.
Mittlerweile sind die Zeiten von Essensschnappschüssen mit diesen ganz schrecklichen Vignettenfiltern, mit den erhöhten Kontrast und so weiter endgültig vorbei. Und irgendwie gibt es echt viele Leute, die sagen, Instagram macht ihnen keinen Spaß und Instagram macht so viel Druck und so weiter. Das finde ich echt krass. Und du hast ja auch in unserer Vorbereitung zu dieser Folge, hast du gesagt, Branding hat meine Beziehung zu Social Media gerettet. Magst du mal erzählen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Zitat?
Ja, also ich fand Instagram vor allem dann belastend, wenn ich dort irgendwie 150 Leuten sozusagen aus meiner Vergangenheit gefolgt bin und gesehen habe, wie die alle noch da miteinander irgendwas machen, dieses typische FOMO-Ding oder als man die Funktion der Foto-Uploads wirklich noch dazu genutzt hat, um zu zeigen, wo man gerade ist und dann vielleicht hat man noch irgendwie so ein Händchenhalten da reingepackt oder irgendwie einen fremden Schuh und alles war so mysterious und man wollte irgendwie angeben mit seinem Leben, ohne dass man es halt gecheckt hat, oder? Weil wir haben das ja alle total subtil gemacht, also niemand wollte ja wirklich angeben. Und ich fand das auch immer ein bisschen gruselig, mir zu denken, naja, jetzt sehen irgendwelche Fremden auch mein Leben. Die können sehen, mit wem ich zusammen bin oder die können sehen, wer meine Freunde sind, meine Familie. Und vor allem, weil beruflich und privat ja heutzutage so vermischt ist. Also man konnte ja zum Teil dann gar nicht mehr Arbeitskollegen irgendwie ablehnen, weil das wäre auch unhöflich gewesen. Und dann am nächsten Tag so irgendwer kommt und sagt was zu deinem Foto und die andere Person wurde so rejected. Das fand ich dann auch so ausschließend. Und naja, durch diese ganzen Gedankengänge habe ich mir irgendwann gedacht, warum nutze ich Instagram nicht so, dass ich mich A, nicht für das irgendwie schämen muss, was ich poste, ein paar Wochen später, weil ich irgendwie mein Gefühlsleben da ausgekotzt habe. Oder B, dass das auch meine Arbeitgeber irgendwie anschauen können, ohne dass sie sich fragen, was ist denn mit der passiert? Und C, glaube ich außerdem, dass Instagram die neue Website ist, weil das sieht man ja immer wieder, dass man mit Leuten unterwegs ist und die sagen dann, naja, lass uns doch in dieses eine Café hier gehen. Und dann schauen die das auf Instagram an und erst dann wird hingegangen. Und ich glaube, so ähnlich ist das heute auch mit Instagram. Also ich sehe Instagram auch wie so einen gepflegten Rasen. Mein gepflegter digitaler Rasen, auf dem ich so präsentiere, was ich so mache beruflich. Und ja, ich poste dort halt einfach nicht mehr, wenn ich irgendwie gerade mit Freunden was trinken war und dann aus der Bar stolpere oder so. Das hat, finde ich, für mich auf meinem öffentlichen Insta nichts mehr verloren. Und das heißt jetzt nicht, dass ich total das kühle Sellout geworden bin. Ich zeige mich ja immer noch, ich mache ja immer noch Stories. Aber ich weiß nicht, ich halte einfach einen gesunden Abstand, glaube ich, zu diesem Medium, das uns ziemlich einsaugen kann und auch ziemlich dazu verleitet, sehr, sehr emotionale Dinge sofort zu teilen. Also wie so einer besten Freundin, nur in der Hosentasche und dann weint man so auf Instagram und dann kriegt man halt auch sicher 50 DMs zurück. Ich glaube, ich habe vielleicht einmal sowas in der Art gemacht, also jetzt nicht direkt geweint, aber schon irgendwie so sehr bestürzt über was berichtet. Und dieses eine Mal hat mir dann irgendwie am nächsten Tag auch gezeigt, so, nee, irgendwie will ich das nicht. Irgendwie ist Instagram nicht der Ort für mich, wo ich will da nicht Tagebuch führen, über was ich so mache oder wie es mir geht. Wie siehst du das?
Ja, ich habe gerade gedacht, als du meintest mit dass man dann da irgendwie in der Story weint, weil einem was Schlimmes passiert ist oder so. Da habe ich an gewisse Influencerinnen gedacht, die nochmal eine deutlich größere Reichweite haben als wir beide. Und die da auch irgendwie vollkommen distanzlos sind, dadurch, dass es irgendwie quasi ihr Job ist, seit Jahren jeden Tag in Social Media reinzuquäken. Und in den Stories geht es natürlich noch einfacher, seit es die Funktion gibt. Ich glaube, die gibt es ja jetzt seit über einem Jahr, oder?
Zwei Jahre schon gewesen.
Okay. Krasser Scheiß. Und die halt auch dann irgendwelche Sachen über ihre Verdauung und über dieses und jenes und ihren Liebeskummer dann in ihre Stories reinposten, was ich dann auch super, super krass finde. Also was auch meiner Meinung nach nicht hingehört. Denn dass man irgendwie sagt, man soll sich auf Social Media ja authentisch zeigen, das heißt ja nicht, dass man irgendwie sämtliche, also so alles, was irgendwie privat und persönlich ist, dann auch wirklich dort teilen sollte. Also sollte immer noch irgendwie so einen Filter geben, was man da jetzt teilt und was nicht. Und ich glaube, wenn man sich bewusst entscheidet, so Branding betreiben zu wollen, dann macht man sich das nochmal bewusster und überlegt dann ja auch, was genau jetzt mein Filter ist, oder?
Ja, ich glaube, man kann eben auch authentisch sein, ohne zu weinen oder dass man ständig mit seinem Freund rumbusselt vor der Kamera oder so. Das heißt jetzt nicht, dass ich das irgendwie komplett verurteile oder ablehne, aber ich glaube eben, wie du sagst, dass viele Menschen die Distanz irgendwie nicht spüren zu dem Medium, weil es halt so verfügbar ist, weil diese Posting-Funktion so angenehm ist. Also ich finde, das hat auch sowas, wenn man sich dann so aufnimmt und man hat irgendwie so ein gutes Gefühl dabei. Die Frage ist, ob dieses Gefühl langfristig anhält und eben, was man da auch so an seiner eigenen Gossip-Plattform so dazu beiträgt. Also das hat Lina Malone mal gesagt in einem Interview, das ich mit ihr geführt habe. Sie möchte eben nicht, dass Instagram ihre persönliche Gossip-Plattform ist. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil viele Leute eben glauben, dass sie kennen, weil sie schon viel preisgibt. Aber sie hat ganz genau ihre Grenzen festgelegt. Und ich finde, das merkt man auch, wenn man ihre Texte liest. Und so klar ist mir das auch erst geworden, als ich mich eben mit ihrem Branding beschäftigt habe. Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie denken, sie kennen eine Person, aber eigentlich einfach nicht die Mechanismen oder die Strategie hinter einem Profil verstanden haben. Denn ganz oft ist ja zum Beispiel Authentizität auch eine Strategie. Dazu kommen wir sicher gleich.
Voll, das erinnert mich jetzt wiederum an das neueste Drama rund um Bibis Beauty Palace, die ihr Kind geboren hat. Die hat ihr Kind geboren und hatte aber vorher sogar schon angekündigt, dass sie dann jetzt ein paar Tage nichts posten wird, weil sie kriegt gerade ein Kind. Und ihre ganzen minderjährigen Fangirls und Boys sind dann trotzdem total durchgedreht und haben das nicht akzeptiert und die ganze Zeit nach Updates
gefordert. Vier Tage hast du dich schon nicht mehr gemeldet. Ich finde, wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was bei dir los ist. Und ich war so, what? Ihr habt überhaupt kein Recht, so zu erfahren, was mit ihrem Kind ist. Ihr habt eigentlich nicht mal das Recht darauf zu wissen, dass sie schwanger ist. Aber gut, da hat sie wahrscheinlich auch die eigenen Grenzen ein bisschen anders gezogen, als ich das jetzt gemacht hätte. Zum Beispiel, who knows, vielleicht bin ich gerade schwanger. Weiß es wer?
Wir werden es sehen, wenn du irgendwann nur noch Face-Selfies postest, weil der Bauch nicht mehr auf Körper-Selfies zu verstecken ist.
Ja, also I didn't wanna make this about me, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, voll. Ich fand es witzig, weil ich habe mitbekommen, dass die Fangirls dann sogar von dem Krankenhaus, in dem sie vermutlich war, diese Seite gestalkt haben, wo die veröffentlichen, welche Kinder geboren worden sind, mit Namen und Bild. Wobei dann natürlich nicht alle Kinder drauf landen, sondern nur die, wo die Eltern einverstanden sind. Und dann wurde spekuliert, dass ein Kind namens Monte ja sicher das Kind sei von Bibi und Julian, weil man würde diesem Baby ja schon total die Ähnlichkeit im Gesicht zu Julian ansehen. Was vollkommener Schwachsinn ist, weil alle Babys aussehen wie zerquetschte Kartoffeln. Ja, da kann man keine Ähnlichkeit zu irgendwem sehen. Und dann haben die direkt Instagram-Profile angelegt mit dem Namen Monte, wie heißen die, Heinecke? Oder?
Jetzt nicht mehr, sie hat ja ganz traditionell den Nachnamen des Mannes angenommen. Sorry, ich habe das echt letztens nachgeschaut, weil ich fand das so absurd, was da passiert ist, dass ich mir das von meiner Namensfreundin nochmal anschauen wollte. Wobei ich ja sagen muss, dass ich sie selber mittlerweile voll sympathisch finde und ich finde, sie hat sich auch richtig gut entwickelt. Also auch, ich war richtig überrascht, wie sie so, na gut, abgesehen davon, dass sie alle DM-Produkte ständig in die Kamera hält, dass sie auch gesagt haben, so ja, sie brauchen Zeit für sich und dass das erstmal das letzte Video ist und dass ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass sie keinen Bock mehr hat, sich irgendwie verkloppen zu lassen von Julian nachts und so eine Scheiße.
Ich muss sagen, ich habe meine Hausarbeit über Bibi geschrieben in den Semesterferien zwischen dem ersten und dem zweiten Mastersemester. Und dazu habe ich ein Video analysiert und dazu habe ich dieses Video ungefähr 50 Mal geguckt und seitdem habe ich mich geweigert, jemals wieder irgendwas von Bibi und Julian zu konsumieren. Deswegen kriege ich das alles nur über andere Quellen mit.
Okay. Ja, ich habe sie vor 3 Jahren oder so auch überhaupt nicht ausgehalten, aber ich habe das jetzt mal geschaut, so den Jahresvergleich, so 5 Jahre, vor 5 Jahren. Julian und sie und jetzt. Und man sieht, wie Bibi sich weiterentwickelt hat. Die ist ernster geworden, irgendwie reifer und die hat, glaube ich, schon sehr durchblickt, was sie da macht. Aber ich schwöre, Julian ist einfach 1 zu 1 der Gleiche. Ich war so richtig so, you can do better eventually, aber gut, ja.
Oder das ist sein Branding und er macht das sehr geschickt und hat dich getäuscht.
Ja. Vielleicht ist er auch einfach der Schlaue.
Vielleicht. wie definierst du denn eigentlich Branding?
Branding ist das Hervorheben dessen, was man seinen Nutzern sozusagen bieten möchte. Auch so in Abgrenzung zu anderen. Also beim Branding geht es ja auch immer so um Markenpersönlichkeit, Markenleistung, ja, diese Dinge. Und Branding ist für mich das bewusste Herausstellen eben mancher Aspekte meiner Persönlichkeit und meiner Arbeit.
Und damit gleichzeitig auch das bewusste Verstecken anderer Aspekte?
Also von meinem Arbeitsleben habe ich nicht so das Gefühl, dass ich so viel verstecke. Es ist mehr, dass ich einfach mein Privatleben nicht so sehr zeige. Also also ich bin zwar schon eine Personenmarke, und jetzt keine, wie heißt das andere, Produktmarke? Mhm. So, oder? Ja, es klingt irgendwie auf Deutsch alles so komisch. aber ja, weil ich halt bei meinem Branding einfach darauf geachtet habe, dass ich das so mache, dass ich über die Themen Modern Work Life einfach authentisch berichte und auch meine eigenen Erfahrungen da einfließen lasse und eben auch mit den Hashtags wie Freelancers United zeigen möchte, was sozusagen in der Arbeitswelt schiefläuft mit Freelancern, dass sie oftmals als Leibeigene behandelt werden, die man dann mal auch 10 Stunden warten lässt, weil man gerade als Angestellter nicht dazugekommen ist, eine E-Mail mit einer Absage zu verfassen für den Tag. Und dann sitzt man da 10 Stunden und hat noch immer sein Geld nicht bekommen, weil man ist ja nur da und wartet. Wo waren wir gerade?
Quasi bei der Definition von Branding. Aber jetzt hast du schon angefangen, quasi zu sagen, was dein Branding ist oder wie du dein Branding aufgebaut hast. Und da kannst du ja gerne einfach mal weitermachen.
Wie ich mein Branding aufgebaut habe, sozusagen. Mhm. Also ich habe mir auf einer Wand sozusagen Post-its hingehängt mit meinen Themenbereichen, die ich behandeln möchte. Und ich sitze auch gerade neben dieser Wand.
Oh, wie praktisch.
Da steht Instagram-Strategie für 2018. Und da ist ein Zettelchen, das heißt Freelance Game. Da steht zum Beispiel Captions, Nutzen aus Schreiben für Geld. Das ist eine Kategorie auf meinem Blog. Und Modern Work Life. Dann gibt es die Kategorie Bücher. Da steht dann alle 5 bis 8 Posts ein Buch mal, warum ich es gelesen habe und warum genau dieses Buch wichtig ist für meine Audience. Also auch so die, was du so gerne magst, diese Learning sozusagen, die man dann auch selber noch mitnehmen kann. Das finde ich irgendwie auch wichtig dann bei meiner Brand, dass Leute, wenn sie auf mein Profil gehen oder meine Inhalte konsumieren, dass sie hinterher halt schlauer sind. Also dass sie hinterher irgendwas dazu gewonnen haben, sei es einen interessanten Gedanken, eine Erkenntnis oder eben vielleicht sogar ein Buch. Und das ist bei mir nicht bezahlt, sondern da poste ich wirklich die Bücher, die ich einfach lese. Und wenn sie gut sind, dann empfehle ich sie. Dann habe ich noch eine Karte, die heißt Introvert Insanity. Und da geht es um das Leben als introvertierte Person im Internet und Neuro-Untypischheiten. Und zu dem Punkt habe ich ein bisschen weniger gemacht in letzter Zeit. Und was habe ich noch stehen? European Nomading, das habe ich das Jahr noch gemacht, dass ich viel in Schweden war. Also wie es ist, an 2 Orten zu leben. Ich bin ja auch Österreicherin, also eine Zeit lang war es auch sehr viel Wien-Berlin. Dann war es Berlin-Stockholm, Wien. Aber das European Nomading ist jetzt sozusagen ein bisschen vorbei. Und ich habe mir echt aufgeschrieben, wie ich meinen Feed sozusagen organisieren möchte. Ich habe mir 1 bis 3 oder dann eben manchmal auch 1 bis 5 Themenfelder ausgesucht, über die ich konstant berichten wollte, weil so kann man auch zeigen, wie man sich selbst entwickelt und man kann immer wieder Diskussionen zu Themen anstoßen, die einen beschäftigen, und dadurch, dass man das eben wiederholt, wissen auch die Follower, dass sie zu diesem Thema auf meinem Account etwas finden. Und bei mir ist das halt jetzt eben vor allem, glaube ich, Modern Work Life und Schreiben für Geld. Und diese Dinge, oder? Also glaubst du, habe ich das umgesetzt? So halbwegs?
Ja, schon. Wie stark planst du denn dann vor? Also planst du dir dann vor, okay, nächste Woche will ich auf jeden Fall was zu Modern Work Life sagen, und zwar das und das? Also hast du dann quasi auch das konkrete Thema schon vorgeplant? Oder denkst du einfach nur, nächste Woche will ich darüber sprechen und guckst dann einfach mal, gibt es irgendwas Aktuelles, was ich aufgreifen kann, oder worauf habe ich gerade Lust?
Das passiert zum Glück recht intuitiv. Also ich lese ja Sachen und, also wie gesagt, zum Beispiel Bücher. Lese ich gerade The Wellness Syndrome von Carl Sederström, das ich nur empfehlen kann. Da geht es zum Beispiel um diese Achtsamkeitsmythen auch, die gerade ihr Unwesen treiben. Und dann markiere ich mir Passagen, schreibe die auch in ein Word-Dokument. Das habe ich immer schon gemacht, dass ich mir die besten Zitate aus Büchern in so ein Word-Dokument aufgeschrieben habe. Und ja, also es passiert so im Laufe der Woche. Ich mache das meistens so 1-2 Wochen. Ich lebe so dahin sozusagen. Und dann nach 2 Wochen schaue ich, was ist bei mir hängen geblieben. Weil das ist auch ein guter Indikator dafür, glaube ich, was dann andere interessieren könnte, wenn das selber mir so in Erinnerung bleibt. So, oh, das Zitat war richtig gut. Oder der Artikel, zum Beispiel auch der vor 2-3 Wochen von Johanna Wader, über was es bedeutet, nicht sexy zu sein oder wie Sexiness in dieser Gesellschaft definiert wird. Der ist mir zum Beispiel hängen geblieben, der Artikel, und da habe ich auch eine Social Card gemacht, sie empfohlen, also quasi eine andere coole schreibende Frau empfohlen und dieses Zitat gewählt, das irgendwie der meist gelikteste Beitrag des Jahres wurde.
Wow, okay.
Das fand ich ein bisschen witzig. Also dass auch die Zitate, die bei mir scheinbar hängen bleiben, dass das auch bei anderen so funktioniert. Also ich bin schon meine eigene Test, Person sozusagen für meinen Feed. Und ja, wenn ich das dann plane, auf so Tools wie Later oder Planoly zum Beispiel, da kann man ja auch seinen Feed arrangieren. Mhm. Und dann achte ich schon drauf, dass es, keine Ahnung, einmal ist es eben so eine Caption zu, was weiß ich, Festanstellung versus frei sein. Dann das nächste ist so ein Zitat wie das von Johanna oder eins von mir. Dann kommt wieder ein Buch und warum dieses Buch. Dann kommt ein aktueller Text, den ich gerade geschrieben habe. Zum Beispiel kommt hoffentlich nächste Woche ein Text zum Thema Selbstausbeutung. Das kommt dann auch ganz sicher als Social Card. Ich weiß sogar schon, mit welchem Spruch. Und so passiert das dann eigentlich relativ automatisch.
Ich glaube, das ist auch einfach voll Typsache. Ich glaube, manche Leute würden sich damit unwohl fühlen, nur so ungefähr das geplant zu haben. Und andere finden die Vorstellung, so einen festen Redaktionsplan für die nächsten 6 Monate zu haben, total schlimm. Ja. Ich glaube, da muss man den immer für sich selber irgendwie gucken, wie das gut passt, gell?
Ich bin halt so ein Effizienzmensch. Ich liebe es einfach, wenn ich meinen Insta-Feed innerhalb von 5 Stunden für die nächsten 10 Tage vorplane. Weil es erspart einfach echt viel Zeit im Alltag, weil du halt nie darauf achten musst, wann jetzt was online geht.
Das ist ja auch wieder dieses Gegenteil zu früher, wo man einfach dann in dem Moment gepostet hat, wo es passiert ist.
Genau, das war auch so ein Grund, warum mich Instagram gestresst und genervt hat, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, jetzt musst du schon wieder was posten, du hast 2 Tage nichts gepostet, was postest du jetzt? Mhm. Also diese Planung ist im Endeffekt nur ein Professionalisierungsprozess und ein Zeitersparnisprozess. Und klar, es geht so ein bisschen der Fun verloren, aber auch nicht immer. Also es gibt Tage, da schreibe ich dann 8 Stunden Captions und manchmal sogar Stories vor, man glaubt es kaum. Und da habe ich mega Spaß und dann würde ich am liebsten so alles gleichzeitig posten. Aber ich bin so, nee, das ist jetzt gut für die nächsten 2 Wochen. Und ich mache aber auch mal 2 Wochen gar nichts. Also so die letzten 2 Wochen hast du vielleicht gesehen, habe ich nichts gemacht.
Mhm. Also, aber das war ja auch angekündigt, gell?
Ja, voll.
Das war jetzt auch nicht irgendwie, ich hatte spontan keinen Bock mehr und gehe in Instagram-Streik.
Bei mir ist dann auch so, ja, ich kündige das manchmal an, manchmal aber auch nicht. Und dann bin ich manchmal auch wirklich 1 bis 3 Wochen oder manchmal auch 4 Wochen, das war, glaube ich, das längste, das Jahr, einfach weg und es passiert auch nichts. Also ich mache das dann lieber, als dann so, gut, ich poste jetzt meine Füße am Sessel. Hallo, schönen Nachmittag. Weiß ich nicht, das ist, bringt, glaube ich, niemanden mehr was heutzutage. Und
nee, das stimmt.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Insta-Profile halt nicht wachsen. Die Leute beschweren sich dann so, oh, keiner folgt mir. Aber heutzutage folgt man halt nur Profilen, die wirklich auch einem was bringen, oder? Was meinst du?
Voll. Ich finde es auch schlimm, wenn die Leute sich so Meta auf Instagram über Instagram beschweren. Also ich kenne da so ein, also ich, da gibt es so ein Mädel, ich folge der gern, die ist irgendwie süß und die macht macht gute Bilder und so weiter. Und die alle paar Wochen beschwert die sich aber darüber, dass ja ihre Reichweite die ganze Zeit sinkt und dass ja niemand mehr ihre Bilder sieht. Und dann postet sie irgendwelche Screenshots von ihren Statistiken, wo man dann sieht, dass irgendwie dieses Bild haben 2000 Leute gesehen und das davor haben 10.000 Leute gesehen. Und dann macht sie irgendwelche Umfragen mit in der Story. Habt ihr mein letztes Bild im Feed gesehen? Ja, nein. Und es geht mir total auf die Eier, weil ich dann denke, Mädel, komm, wir sind hier, um deine Bilder zu sehen. Wir sind nicht hier, um mit dir über Social Media zu reden. Das ist einfach der falsche Kanal. Geh doch in irgendeine Facebook-Gruppe mit irgendwelchen Instagram-Experten, in Anführungsstrichen, und diskutiert da dieses Reichweitenproblem. Oder geh in irgendwie eine blöde Mastermind mit irgendwelchen anderen Influencern oder was auch immer. und überleg mit denen, was du machen könntest. Aber geh doch nicht zu den Leuten, die deine Fotos sehen wollen und sag, es sehen nicht genug Leute meine Fotos, mir sind die Zahlen voll wichtig. Das ist halt voll der Schwachsinn eigentlich.
Ja, das meinte ich schon zu Beginn so unseres Gesprächs. Die Diskussionen über Instagram-Nutzung auf Instagram oder so sind, es kann nach vorn und nach hinten losgehen. Also eben, weil es interessiert halt nicht alle, warum man jetzt nicht wächst oder warum Instagram voll unfair ist und einen benachteiligt oder so.
Nee, das, wenn du halt irgendwie in dem Bereich, wenn du halt in dem Business, Marketing, PR, meinetwegen Journalismusbereich arbeitest und du redest über Reichweite, das ist halt was anderes, als wenn du theoretisch einfach nur Fotografin bist und Bilder teilst, ne? Weil du musst Du hast ja auch eben schon gesagt, die Leute folgen dem Account, weil sie davon irgendwas wollen quasi. Und die Leute
Ja.
wollen schöne Bilder sehen. Die wollen nicht über Social-Media-Algorithmen diskutieren. Und jemand, der jetzt einer PR-Strategin folgt und die schreibt
Ja.
was über den Algorithmus, da macht es halt voll Sinn. So, das ist dann immer noch irgendwie nervig, wenn die dann die ganze Zeit beschwert, dass ihre eigene Reichweite sinkt. Aber zumindest ist es ein bisschen verwandt. Und das ist genauso wie wenn die Leute dir jetzt eigentlich folgen, weil sie was über das Freelancer-Life wissen wollen, weil sie vielleicht überlegen, als Freelancer zu arbeiten oder sie sind es
Ja.
schon und brauchen so diesen relatable, ne, dass sie halt
Struggle.
jemandem folgen wollen, genau, der auch diesen Struggle hat und du würdest jetzt plötzlich irgendwie in dir die passionierte Hobbyköchin entdecken und jetzt jeden Tag deine neuen Kochkreationen zeigen. Es halt, gibt es vielleicht eine Überschneidung, dass ein paar von den Freelancern dann auch
Ja.
gerne deine Rezepte sehen, aber ich würde dir dann vielleicht entfolgen, weil ich kann nicht kochen, habe keinen Bock auf Kochen,
Ja.
und wäre dann halt irgendwie weg.
Ja. Ich finde es auch witzig, wenn Leute aus der Medienbranche sich so extrem über Social Media immer beschweren oder auch über Instagram und Pinterest. Das ist alles nur oberflächlicher Scheiß. Kennst du diese Argumentationen? Wo dann so alteingesessene, keine Ahnung, 40-jährige Journos nicht einmal wissen, wo sie bei Instagram ein Foto hochladen, aber so ein Medienressort leiten oder sowas. Es ist so lächerlich. Es ist so, you're all gonna die in the future. Your medium is gonna die. Also keine Ahnung. So, man kann halt einfach heutzutage nicht mehr nichts machen. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, so, mich wird die Technik einfach nicht betreffen. Ich mache die nächsten 20 Jahre, was ich immer gemacht habe. Punkt.
Ich finde, wenn, dann muss man das dann so richtig zelebrieren, dass man dann das so richtig macht. Weißt du, ich meine, dass man dann halt auch so richtig sagt, ich finde Social Media total kacke, ich lebe für den Printjournalismus oder so oder was auch immer
Ja.
oder fürs klassische Fernsehmoderations, was auch immer Gedöns. Aber halt, ja, einfach so das so abzutun, als das ist oberflächlich, das wird sich eh nicht durchsetzen, was auch immer, es ist wie das
Es hat sich
Internet,
schon
so das Internet
durchgesetzt,
an
so.
sich. Ja, genau, so.
Surprise! Es
Die
hat sich schon durchgesetzt und
es geht nicht mehr
Leute auf
weg.
Instagram nehmen euch die Jobs weg, zum
Ja.
Beispiel. Das kann man jetzt so oder so sehen. Natürlich, da gibt es auch Kritiker, die meinen so, ah, wie scheiße ist das denn jetzt? Aber gleichzeitig ist Social Media halt auch ein Instrument, das ein bisschen niederschwelliger ist und weniger elitär als jetzt so, weißt du, so klassische, ich war auf einer Henry-Nannen-Schule oder ich arbeite nur an der Uni. Ist halt doch noch mit sehr viel so Hürden verbunden. Und auf Instagram, wenn du halt irgendwie so deine Strategie fährst und gut darin bist, kann es halt auch sein, dass du es so schaffen kannst. Also Generation Z zum Beispiel, habe ich mal eine Studie irgendwie gelesen, die setzt gar nicht mehr so sehr auf Uni-Abschlüsse, weil sie gemerkt haben, dass es bei den Millennials eh auch nicht funktioniert hat. Also wenn ich mir so denke, was ich für Mühen in meine Uni-Laufbahn gesteckt habe, okay, immerhin, ich arbeite jetzt auch wieder an der Uni, dafür war es schon gut, aber ich hätte sicherlich praktisch mehr machen können. Und ich habe mich aber einfach mit fetten Wälzern beschäftigt, so gefühlt. 4 Jahre. Und mein Studium war halt total theorielastig und ich hätte mir irgendwie gewünscht, im Nachhinein, dass ich schon früher mit diesen Themen in Berührung gekommen wäre und da irgendwie gedacht hätte, ja, ich kann es auch alleine schaffen und ich habe Selbstvertrauen in meinen Blog. Ich hatte ganz lange gar kein Selbstvertrauen in meinen Blog, weil ich dachte, naja, das können ja nur so ganz Große können irgendwie das machen. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Also wenn man wirklich konsistent an was arbeitet und gut ist, dann kann man das, glaube ich, auch jetzt noch schaffen. Also mit seiner Brand aufzufallen. Es gibt so viele Sachen, wo es noch nichts dazu gibt. Ja.
Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, da ist aber eine Kombination aus. Du brauchst irgendwie eine gute Strategie, du musst dranbleiben, du musst irgendwie ein Händchen dafür haben, mit den Leuten umzugehen. Du musst ein Händchen haben, auf Leute zuzugehen, um halt ständig deine Reichweite zu vergrößern. Du
Ja,
brauchst auch vielleicht auch ein
einfach ist es
bisschen
nicht.
Glück und so. Nee, aber es ist auf
Ja,
jeden Fall noch
genau.
möglich. Ist auf jeden Fall für viele
Ja.
Bereiche noch möglich, denke ich, ja.
Genau, und man kann dann zum Beispiel mit so einer guten Webpräsenz auch andere Sachen wieder wettmachen. So, keine Ahnung, wenn einem jetzt der Studienabschluss vielleicht fehlt oder so.
Oder bestes Beispiel. Casey Neistat hat die Highschool abgebrochen, ist jung Vater geworden, ist jetzt auch nicht unbedingt Supermodel vom Aussehen her, aber das sagt er auch selber. Und ist quasi total self-taught und hat es mega weit gebracht, ne? Also ist jetzt
Den
vielleicht ein
kenne ich
sehr
jetzt gar nicht.
hochgegriffenes Was?
Wer?
Okay, dann Casey Neistat, das ist jetzt deine Hausaufgabe für heute Abend, erstmal alle Vlogs zu gucken. Was ist
das? Das muss ich jetzt gleich nachschauen. Casey?
Ja. C-A-S-E-Y, genau.
Mhm.
N-E-I-S-T-A-T. Das ist ein amerikanischer Vlogger, der den Vlog-Stil sehr geprägt hat. Und wie gesagt, Highschool abgebrochen, seine Freundin geschwängert, in den Keller von irgendwelchen Bekannten gezogen und so weiter. Und macht jetzt richtig Kohle, hat gerade die 10 Millionen Abonnenten auf YouTube geknackt, macht krasse Kampagnen für Samsung und so weiter und ist halt einfach Vorbild für ungefähr jeden Vlogger auf YouTube. Also da hast du als Medienwissenschaftlerin noch was nachzuholen.
Ja, YouTube bin ich so komplett raus, bis auf Bibis Beauty Palace offensichtlich.
Ja, von der hatten wir es ja jetzt schon. Nee, aber ich meine, klar, man kann auf jeden Fall da was machen und man hat auf jeden Fall weniger Hürden, als jetzt zu sagen, ich gehe auf die Henry-Nannen-Schule oder als zu sagen, ich strebe da jetzt irgendwie gewisse Fernsehjobs oder sowas an, wo mir nochmal ist ja klar ist, dass es da nicht limitiert. So viel geben kann. Ja, ja.
Bei diesen ganz elitären Berufsschichten, da wäre es ja vielleicht teilweise sogar schon zu viel, so ein Social Media Profile zu haben. Das ist ja immer noch so ein bisschen mit Trash konnotiert, no matter what. Also es ist ja immer noch so dieses, oh, Selbstdarstellung und was das für eine Nabelschau. Also es gibt ja schon mega viele Vorurteile dagegen. Also es ist ja mittlerweile fast schon so ein Privileg, zum Beispiel nicht auf Social Media zu sein. Also so quasi, ich muss das gar nicht machen, weil ich habe noch dieses und jenes. Ich habe ja doch diese und jene Ausbildung, diesen und jenen Arbeitgeber. Und dadurch quasi, weil man es halt so institutionell irgendwie geschafft hat, muss man das nicht machen. Aber was ist, sobald man es institutionell, sobald man institutionell abgesägt wird? Oder was ist, wenn, keine Ahnung, deine Printzeitung stirbt? Ist ja nicht so, als ob dieses Jahr nicht viele eingegangen sind. Und
nee, die Neon zum Beispiel, was ich sehr schade fand.
Ja,
was ich vor allem super dreist fand. Das
Ding.
Ja, ich hatte die im Abo, das hatte ich mir irgendwie das Jahr davor zu Weihnachten gewünscht. Und deswegen lief dieses Abo und plötzlich kam dann so, ja, wird jetzt eingestellt. Und dann so ein paar Wochen später so, ja, hier, bitteschön, das letzte Heft geliefert. Und dazu dann auch gleich dieses schreckliche Magazin von Joko Winterscheid. Und dieser Verlag hatte noch die Frechheit, dann da reinzuschreiben, in so richtig schlecht getexteten Anschreiben, also dein Abo wird jetzt einfach fortgesetzt mit dieser Joko-Zeitschrift. Und wenn du nicht willst, musst du eine E-Mail schreiben und das quasi canceln, damit dir dein Geld zurückerstattet wird. Und das fand ich so frech, vor allem, weil sie halt in diesem Anschreiben nur in einem einzigen Satz geschrieben haben, sowas wie, tja, das ist jetzt leider das letzte Heft vom Neon-Magazin. Ja, ciao. Und sich da nicht mal Mühe gegeben haben.
Und was so hinter den Kulissen passiert ist, also auch so gar nicht irgendwie drauf eingegangen sind, also
nee,
was so aus Imagegründen, oder ich meine, welches Image denn noch, also vom Verlag vielleicht, aber dass da irgendwie wahrscheinlich auch an der Zielgruppe vielleicht schon mal wieder vorbei produziert worden ist für eine Weile, oder dass man einfach einsieht, wir hätten mehr in Web investieren sollen. Und das meinte ich mit dem, irgendwann ist dein Printmagazin vielleicht tot und du stehst mit nichts da. Weißt du, wenn du dich nicht etabliert hast oder keine Brand geschaffen hast oder nicht irgendwo Follower gehortet hast, dann wird es halt schwer. Zum Teil, klar. Außer man ist halt ein mittelmäßig erfolgreicher Mann in den 50ern, dann kriegt man sofort wieder einen Chefposten angeboten. Oder? Es ist ja in Deutschland, in Österreich nach wie vor gang und gäbe. Da muss keiner sich irgendwie die Finger dreckig machen und selber noch was für sich schaffen. Da wird man einfach gleich wieder nach oben gesetzt.
Wie war das? Mehr Hans als Frauen und so? Und mehr Thomas als Frauen? Das eine war in der Politik und das andere war in der Wirtschaft, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das ist schlimm.
Ich kann es gerade nicht zusammenbringen.
Ja, da war so ein Artikel neulich, dass quasi mehr Männer namens Hans befördert oder in Vorstandspositionen sitzen oder so, als generell Frauen insgesamt, egal mit welchem Vornamen. Was eine ziemlich traurige Statistik ist.
Das ist wirklich, bad, ja. Ja, und dieses Joko-Magazin, dazu noch kurz, ich habe das rezensiert auf dem Kaputt-Mac, kann man vielleicht in die Shownotes packen, lustigerweise. Und ich fand das eben auch, das ist ja diese Entwicklung, Personenmarken, damit wird jetzt Content verkauft, also der hatte ja drinnen kaum was selber geschrieben, das sind ja wirklich ganz klassische Journos, die da hinten dran gescheffelt haben, in irgendwelchen Sexpuppenbordellen in den USA sich umgeschaut haben, also diese ganz klassischen Reportagen. Und der ist halt mit Gesicht drauf. Also man merkt schon, die Verlage haben es schon langsam begriffen. Also dass dieser Personenkult und dieses personenzentrierte Geldscheffeln immer mehr in den Fokus rückt.
Aber es gab doch auch mal zwei Zeitschriften, wenn ich mich recht entsinne, über so YouTube-Stars, oder nicht? Da war doch von der Bravo war was und noch etwas anderes. Und das hatte auch irgendwie Tube im Namen. Tube-Stars oder sowas, kann das sein? Und ich glaube, die sind auch gefloppt und wurden dann auch nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Oder ist es vielleicht einfach die Zielgruppe, dass einfach die 14-jährigen Bibi-Fans andere Leute sind als die 20-jährigen
Joko-Fans? Glaube ich schon auch, dass das daran liegt. Also, weil Joko ist ja doch eine Zielgruppe so Männer 25 plus oder so. Und diese ganzen Bravo-Heft-Abklatsche, das ist halt mittlerweile so eine Zielgruppe, die ja komplett schon mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Also sogar noch, also viel mehr noch als wir. Wobei, das hängt natürlich jetzt auch von den Eltern ab, inwiefern die das jetzt, weißt du, erlaubt haben oder nicht oder sanktioniert haben. Aber die Bereitschaft halt für Inhalte zu zahlen, die ist, glaube ich, im Printbereich bei den Jüngeren noch geringer. Und ich kaufe mir schon fast keine Magazine, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also, ja, bin ein richtiger Online-Mensch einfach.
Immer schon gewesen. Deswegen, ich habe mich dann gefreut, wenn dann einmal im Monat die Neon kam. Und den Fluter habe ich quasi abonniert. Und der kostet ja nicht mal was.
Ja, Fluter der ist auch, gut. Auch online. Ja.
Nee, das ist tatsächlich was, wo ich es irgendwie mag, wenn ich das in der Hand habe. Aber tja.
Ich habe das Joko-Magazin nicht mal gelesen. Jetzt kommen wir gleich zu dieser Grundsatzdiskussion. So, ja, ach, nee, ich habe es lieber, wenn ich was noch in der Hand habe.
Das brauchen wir gar nicht erst diskutieren. Aber nee, das ist bei mir tatsächlich irgendwie echt so. Ich weiß auch nicht. Ich mag, also so auch bei so Sachbüchern und so. Ich glaube tatsächlich, so Romane oder so könnte ich auch digital auf so einem Kindle lesen. Aber das tue ich einfach nicht. Siehe, ich habe keine Hobbys. Sondern so Sachbücher bestelle ich mir dann schon lieber in Papier, auch wenn sie dann irgendwie 3 Euro mehr kosten. Weil ich mir Bücher dann halt besser was anstreichen auch bei kann mir. Und so, ja. Ne? So.
Bücher ist bei mir Text auch noch eine absolute Ausnahme.
Und so weiter.
Für Bücher verlasse ich auch mal für 10 Minuten das Internet.
Wow. Ja. Wenn die Beep-World-Urgestein Bianca Gankowska das sagt, dann hat es was zu sagen.
Schön. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt da genug diese kritische Dimension noch eingebracht. Oder kommt die noch? Ich glaube, die kommt jetzt.
Die kommt bestimmt. Aber eigentlich wollten wir das Ganze ja auch nicht nur an deiner Brand diskutieren, sondern an deiner Lieblingsinfluencerin aus Amerika. Oder wie können wir sie bezeichnen?
Jenna Kutcher. I hope you're listening to me. I'm so glad that you're with me today.
Das war der erste Teil der Folge zu Social Media oder Instagram Branding. Im zweiten Teil geht es dann speziell um das Branding der amerikanischen Podcasterin und Businessfrau Jenna Kutcher.